So, jetzt ist wieder Zeit für Kindergeschichte. Die Kinder werden eingeladen, nach vorne zu kommen, auf die Bühne. Und heute wird Benjamin euch die Kindergeschichte erzählen. Also Kinder, kommt alle nach vorne.
Wer von euch war schon mal am Meer? Was ist der Unterschied zu einem See?
Der See ist klein und der Meer groß.
Okay. Was noch?
Im See leben keine Wale.
Ja, sehr gut. Was noch? Habt ihr noch Ideen? Was gibt's am Meer, was es am See nicht gibt? Was passiert dann mit dem Wasser? Ich mach mal folgendes Geräusch. Ah, genau, Wellen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Das ist keine ausgedachte Geschichte, das ist wirklich passiert. Und ich wünschte, ich wäre ein bisschen jünger gewesen, so in eurem Alter, aber ich war schon ziemlich alt, als mir das passiert ist. Aber macht nichts, ich erzähle euch das. Und zwar war ich meinen Bruder besuchen in Brasilien. Vielleicht wisst ihr, wo das ist. In Brasilien, und zwar in Rio de Janeiro am Strand. Und wir sind da hingefahren und dort sind wir schwimmen gegangen. Im Meer. Und dort waren gar nicht so große Wellen. Da waren Wellen, aber nicht so groß. Aber sie waren sehr stark. Darf ich dich mal als Demonstrationsobjekt benutzen? Stell dich mal hier hin. So, du bist die Welle. Du bist ich, ja? Und ich bin die Welle. Und die Welle ist gekommen. Hat dich genommen und immer ein Stückchen wieder zurückgeschoben. So stark war diese Welle. Ja? Meine Mama, die auch da war, die ist ein paar Mal umgefallen, weil die Welle so stark war. Und wir sind da geschwommen. Wir sind geschwommen und das Problem ist, obwohl die Wellen nicht so groß sind, wenn man bis zum Kopf im Wasser ist, ist irgendwie alles sehr groß. Und auch die Wellen. Und ich habe Angst bekommen vor den Wellen. Ich bin ein bisschen rausgeschwommen, denn die Wellen sind sehr stark und die können einem ein bisschen wehtun. Und deswegen habe ich Folgendes gemacht. Wenn die Welle gekommen ist, habe ich die Luft angehalten, bin unter die Welle getaucht. Und auf der anderen Seite ist die Welle über mich rübergeschwommen und ich bin dann wieder aufgetaucht. Ja, und dann bin ich der Welle ausgewichen. Ich bin unter sie drunter geschwommen. Aber das Problem war, dann war gleich die nächste Welle. Ich habe mich wieder erschreckt. Was habe ich gemacht? Genau. Runter und nochmal drunter getaucht. War dann schon zu Ende? Nein, irgendwie hatte ich Pech. Bin mich hochgekommen, dann war wieder eine große Welle. Und ich bin nochmal getaucht und nochmal weg. Und jetzt ist etwas passiert, an das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe dann zurück zum Strand geguckt. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass der Strand jetzt ganz weit weg war. Dadurch, dass ich getaucht bin, ist das Wasser unter der Welle, hat mich immer weiter raus aufs Meer gezogen. Ganz weit weg. Und da war ich jetzt ganz alleine. Und ich wusste nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Denn das Problem mit den Wellen ist, die sind ganz kompliziert, die sind ganz komisch. Die gehen zwar zum Strand hin, aber irgendwie sind sie gemein und führen einen immer wieder weiter raus aufs Meer. Und da war ich jetzt ganz alleine und wusste, dass die Wellen so gemein sind und dass es jetzt gar nicht so einfach ist, wieder zurück zum Strand zu schwimmen. Aber ich hatte Glück. Ich glaube nicht Glück, aber ich war dafür dankbar, denn ich war nicht ganz alleine. Mein Bruder, der hat mich beobachtet. Er hat mich beobachtet und er schwamm so und hat plötzlich gesehen, ah, da ist der Benny und plupp, Kopf ist weg. Und dann plupp, Kopf ist wieder da. Und dann ist der Kopf wieder weg von Benny und immer weiter weg. Immer weiter weg. Und er hat auch Angst bekommen, sagt, was macht der Benjamin da? Passt er denn nicht auf, dass er jetzt so weit rausschwimmt? Und er ist mir hinterher geschwommen. Und ich habe da ein bisschen gewartet und dann ist mein großer Bruder, er ist älter als ich, ist dann hinterhergekommen und dann hat er was sehr Gutes vorgeschlagen. Er hat gesagt, Benny, halte dich an meinen Schultern fest. Ja, du bist jetzt mein Bruder und ich bin der Benny, ja, du bist mein großer Bruder. Und er sagt, halte dich hinten fest und wir schwimmen jetzt zusammen zurück, damit du es nicht alleine schaffst, machen musst. Ja, damit wir zu zweit sind, sind wir stärker. Und mein Bruder hat noch an etwas gedacht. Ein Tipp für euch, falls ihr mal am Meer seid. Wenn dort der Strand ist und ihr seid hier, dann nie direkt wieder zum Strand schwimmen. Das ist schwierig. Sondern ein bisschen schräg zum Strand zurückschwimmen. Das hat uns jemand erklärt, der sich da ganz gut auskennt. Der das schon öfter mal gemacht hat. Nicht direkt, sondern quer. Und wir sind dann quer wieder zurück, also schräg wieder zurückgeschwommen. Er hatte Angst. Es war sehr anstrengend. Aber zu zweit haben wir das geschafft. Zu zweit sind wir wieder am Strand gekommen und glaubt mir, ich war sehr glücklich, dass ich dann wieder am Strand war. Dann bin ich rausgekrochen und ich wusste, alleine hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Ich hätte nicht dran gedacht, schräg zu schwimmen und wahrscheinlich hätte meine Kraft nicht gereicht, wieder zurückzuschwimmen. Manchmal passieren uns, auch wenn wir Kinder sind oder vielleicht besonders, wenn wir Kinder sind in eurem Alter, Dinge, da bekommen wir Angst. Wir merken gar nicht, wie das passiert. Plötzlich verlaufen wir uns, plötzlich haben wir irgendwas, wo wir alleine sind und Angst haben. Und dann ist es gut, wenn jemand da ist, der einem hilft. Nicht immer ist ein Bruder oder die Schwester da oder Mama oder Papa, aber wer immer da ist, ist wer?
Der Gott.
Ja, genau. Und ich glaube, der liebe Gott hat in dem Moment aufgepasst. Er hat meinem Bruder gezeigt, du David, so heißt er, schau mal da. Da ist dein Bruder, schwimm dem mal hinterher. Ja? So dass wir dann gemeinsam geschafft haben, wieder zurückzuschwimmen. Und Gott kann euch auch Hilfe schicken oder er kann euch selber zeigen, wie man wieder zurück nach Hause findet oder wieder zurück aus der Situation, wo ihr Angst habt. Das ist meine Geschichte für euch. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt aufpasst, was vielleicht der Alexei erzählt, wie wir Gott vertrauen können oder was wir mit Vertrauen machen können, damit unser Leben ohne Angst ist. Dankeschön. Ihr könnt zurück.
Benni, vielen Dank für die spannende Geschichte. Ich werde jetzt versuchen, die Geschichte in die Erwachsenensprache zu übersetzen. Nein, nicht ganz. Aber thematisch passt es sehr gut. Ich merke jetzt gerade, dass ich schon lange nicht hier in Bamberg war. Leider war viel los in letzter Zeit und es wird jetzt auch im Sommer in Ferienzeit ähnlich sein. Genau, aber ich freue mich, heute unter euch zu sein und euch mit dem Wort Gottes zu dienen. Die Predigt, die ich heute halten möchte, habe ich überschrieben, nur wer loslässt, wird gehalten. Nur wer loslässt, wird gehalten. Ihr werdet verstehen, was damit gemeint ist. Ich werde noch darauf auch genauer zurückkommen. Ein Mensch hat gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Allen von euch bekannter Spruch. Wisst ihr, wer diesen Spruch geprägt hat? Lenin. Genau, also man schreibt es ihm zu. Der Lenin hat es geprägt. Genau, und in welchem Kontext? Als er parteiinterne Kontrollorgane in eine parteitreue Geheimpolizei umwandelte. Ja? Und Lenin installierte dieses System und Stalin baute es noch weiter aus und die Folgen können wir aus der Geschichte sehen. Menschenverachtung und Menschenmord. Und das war so nur ein Beispiel aus der Geschichte. Es gibt ganz, ganz viele, wodurch starke Kontrolle von Verhalten von Menschen, was die Ergebnisse dessen sein können, ja, wo das Vertrauen keine Rolle mehr spielt. Und in heutiger Predigt möchte ich versuchen, Kontrolle versus Vertrauen, also Kontrolle dem Vertrauen gegenüberzustellen. Was haben wir davon, wenn wir versuchen, Situationen, Menschen zu kontrollieren? Und was geschieht, wenn wir versuchen, Menschen zu vertrauen, Vertrauen zu schenken? Sicherlich gibt es Situationen, wo Kontrolle ganz wichtig ist. Zum Beispiel, bevor wir in ein Flugzeug einsteigen, muss es alles gut kontrolliert werden. Ja? Dass es auch funktioniert, dass die Turbinen laufen, dass die Bremsen, dass alles funktioniert, dass die Chassis rauskommen. Oder wenn wir in einen Zug einsteigen, freuen wir uns auch, wenn jemand davor das kontrolliert hat, dass alles gut funktioniert, damit wir nicht ein Unglück erleben müssen. Interessant ist, dass gerade in unserer Zeit, in letzter Zeit, oft über Vertrauen im Berufsleben gesprochen wird. Also in Betrieben zum Beispiel wünscht sich jeder, dass im Betriebsklima so Vertrauen herrscht. Ja? Offenheit unter Kollegen. Dass dein Boss nicht ständig kommt und kontrolliert, was du gemacht hast und so mit deinem Misstrauen, ob du das richtig oder falsch gemacht hast, sondern er gibt dir eine gewisse Portion Vertrauen schon und sagt, ich vertraue, dass du es machst. Ich habe es dir erklärt und ich vertraue, dass du es richtig machst. Interessant ist, es wird darüber gesagt, in Leitbildern, in Visionen wird dieses Wort öfters vorkommen, aber die Realität ist, dass es sehr oft, meistens nicht der Fall ist. Dass Vertrauen irgendwie sehr schwierig ist. Man sagt, oft liegt es auch daran, dass man es zwar wünscht, aber wenig Zeit, wenig Energie investiert, wirklich dieses Vertrauen aufzubauen. Denn Kontrolle für Kontrolle braucht man nicht viel Zeit. Man muss nur kommen und kontrollieren und sagen, was falsch ist. Für Vertrauen braucht man viel mehr Zeit, viel mehr Energie. Wie ist es bei uns in der Gemeinde, sage ich mal? Wie ist da das Klima? Herrscht da eher das Vertrauen uns gegenseitig oder eher sind wir geneigt, einander zu kontrollieren, dass alles richtig ist? Ich gehe noch einen Schritt weiter. Wie sieht es in deinem persönlichen Leben in Bezug auf Gott? Ist deine Beziehung zu Gott vom Vertrauen geprägt oder bist du geneigt und bin ich geneigt, die Situationen, viele Lebensabschnitte zu kontrollieren, wo ich nicht losen kann, um zu erleben, dass ich gehalten werde? Und ich erfahre erst, dass ich von Gott gehalten werde, wenn ich loslasse. Erst dann kann ich feststellen, Gott hält mich. Und dieses Loslassen heißt auch, ein bisschen Kontrolle aus den Händen verlieren und auf Gott zu vertrauen. Ich möchte an einem Beispiel aus der Bibel mit euch zusammen anschauen, was das heißt, Situationen zu kontrollieren, was es heißt, auf Gott zu vertrauen, Gott im Glauben zu vertrauen und darin auch zu wachsen. Und die Bibel erzählt mir, wie ich die Bibel lese, dass es ganz gar nicht so einfach ist. Und manche Menschen haben jahrelang gebraucht, um dazu zu kommen, Gott ganz zu vertrauen. Und ich möchte hier auf keinen Fall Anspruch erheben, dass ich es absolut gelernt habe, Gott zu vertrauen. Ich weiß, in meinem Leben gibt es viele Situationen, wo das nicht der Fall ist, wo ich versuche, oft krampfhaft die Situation zu kontrollieren, weil ich glaube, dass es nur dann gut funktionieren kann. Und es fällt mir schwer, Gott zu vertrauen. Im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, da werden Glaubenshelden aufgezählt. Ja? Und das 11. Kapitel beginnt mit den Worten, was ist der Glaube? Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, aber nicht sieht. Ja, so, das ist so die Erklärung. Und dann werden nacheinander die Glaubensväter aufgezählt, andere Menschen in der Bibel, die Glauben hatten auf die Verheißungen Gottes, ohne sie zu sehen, ohne sie gesehen zu haben. Ja. Und Abraham, interessanterweise, bekommt in dieser Aufzählung am meisten Platz, ja, von Vers 8 bis Vers 19. Alles so ein Vers nur. Und über Abraham wird ganz viel gesagt. Und Abraham ist so ein Bild für uns, ein Vorbild eines Mannes, eines Helden Gottes, der Gott ganz vertraut hat. Und heute möchte ich mit euch zusammen das Leben von Abraham anschauen, wie lange er gebraucht hat, um Gott zu vertrauen. Ich lade euch ein, mit mir die Geschichte von Abraham aufzuschlagen, Kapitel 12. Wir werden nicht ganz die Geschichte lesen, aber einige Episoden aus seinem Leben. Und wir möchten mit Kapitel 12 beginnen. 1. Mosebuch, Kapitel 12. Und da lese ich ab dem Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Vaterlande und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Interessant ist, dass der Vater von Abraham, der Tara, schon unterwegs aus dem Ur in Chaldea, schon unterwegs nach Kanaan war. Das erfahren wir von Ende Kapitel 11. Ja, er war schon unterwegs, aber irgendwo hat er Halt gemacht und hat sich dort lange aufgehalten. Und der Abraham wird dann herausgerufen, wird er nochmal aufgefordert, Abraham, geh raus. Ich habe mit dir was vor. Ich möchte aus dir ein Volk entstehen, das so groß ist, dass du gar nicht zählen kannst. Also Abraham bekommt hier eine Verheißung, dass Gott ihn segnen wird, aber dass Gott auch aus ihm oder aus ihm ein Volk entstehen lässt. Wenn man sowas hört, woran denkt man? Denkt man daran, dass man am nächsten Tag vielleicht in einer Gefahr sich begibt und plötzlich sterben wird oder dass er von Feinden umgebracht wird? Ja? Also ich glaube nicht. Man hat eher so diese Verheißung, man hat was Festes in der Hand und man glaubt daran, Gott wird mich dahin führen, ja? Und ich brauche mir keine Angst zu machen. Ja, Gott hat es gesagt, Gott hat zugesprochen. So, jetzt geschieht, was geschieht jetzt? Abraham ist unterwegs und wir werden jetzt einige Feldritte von Abraham anschauen, wo er Gott gar nicht so vertraut hat, wie es eigentlich zu nehmen wäre. Und dann frage ich mich, warum? Der erste Feldritt, als im Vers 10 heißt es, es kam aber eine Teuerung in das Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten. Das heißt, es war schwierig, Essen zu bekommen, ans Essen zu kommen, es herrschte Hungersnot. Erstmal der Punkt ist natürlich, wenn ich weiß, ich werde auf keinen Fall an Hunger sterben, Gott hat gesagt, dass ich dich nach Kanaan führe und dass du dort, er war schon im Kanaan inzwischen, und Gott mich bewahren wird. Er hat gesagt, dass aus mir ein Volk entsteht. Jetzt erstmal hat er Angst. Der Abraham hat Angst, dass er jetzt von dieser Hungersnot sterben wird. Ja? Und das ist schon erster Misstrauen Gott gegenüber. Und er versucht jetzt die Situation zu kontrollieren. Er versucht jetzt dieser schwierigen Situation, dieser Krisenzeit zu entkommen. Und wie? Er geht nach Ägypten und er hofft, dass er dort Essen bekommt. Ja? Also der Abraham möchte die Situation kontrollieren. Er vertraut jetzt in dem Moment nicht mehr Gott, sondern er möchte die Situation kontrollieren und sie selber irgendwie regeln, klären. Und er geht nach Ägypten. Was passiert in Ägypten? Als sie nah an Ägypten waren, sagt Abraham zu seiner Frau Sarah, siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau von Angesicht bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, werden sie sagen, das ist sein Weib und werden mich erwürgen und dich leben lassen. Also nach dem ersten Fehler, nach dem ersten Feldtritt, dass er überhaupt auf den Gedanken kommt, nach Ägypten zu kommen, kommt jetzt noch zweiter Schritt. Ja? Der Abraham vertraut Gott nicht, dass Gott ihm am Leben lässt und er denkt sich eine Lüge aus, was zum Teil auch gestimmt hat, aber dass sie nicht seine Frau ist, das hat er verheimlicht. Und dann waren wahrscheinlich die ägyptischen Frauen nicht so hübsch wie die Sarah oder wie die wie Frau von Abraham. Und Abraham hat Angst. Und nicht umsonst, als die Ägypter seine Frau gesehen haben, tatsächlich hat der Pharao oder Ägypter, der Pharao, genau, der Fürst des Pharao, hat sie gesehen, hat sie sich zu sich genommen. Ja? Und dann erfahren wir die Geschichte, ich kürze ein bisschen ab, dass er dann Träume bekommt und Angst hat und so weiter. Und dann erfährt er, dass Abraham ihn belogen hat und er bekommt seine Frau zurück. Und das war eine Situation, ich möchte ganz kurz bei dieser Situation bleiben, um einfach zu reflektieren, was es heißt, wenn ich im Leben in meinem Lebensweg bin und vertraue, dass Gott mir etwas verheißen hat. Und da kommt eine Krisensituation. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Bekomme ich Angst, dass das, was Gott versprochen hat, nicht eintritt und versuche dann die Situation zu kontrollieren und selber entweder die zu managen und dann mache ich oft die Erfahrung, dass ich gerade dann auf die Nase falle. Man kann es auch als Fehler bezeichnen. Ich möchte das auch aus einer anderen Perspektive sehen. Und zwar, Gott führt uns durch das Leben und Gott möchte uns Vertrauen lernen. Dass wir lernen in allen Lebenssituationen. Sei es, wenn du deine Arbeitsstelle verloren hast. Sei es, wenn jemand krank geworden ist, schwer krank geworden ist. Oder andere Situationen noch im Leben, wo ich denke, ich komme finanziell gar nicht klar. Vielleicht auch Situationen, dass mein Partner vielleicht zu trinken beginnt oder so, was früher nicht der Fall war. Ja? Und wie gehe ich mit dieser Situation um? Versuche ich zu kontrollieren, zu manipulieren die Situation oder die Menschen um mich herum? Oder vertraue ich Gott ganz und sage, Gott, du führst mich? Und aus der Perspektive Gottes möchte Gott nichts anderes, als wir ihm ganz vertrauen in allen Lebenssituationen. Nicht, dass ich tatlos werde, dass ich nichts unternehme, aber dass ich in meinen Unternehmungen Gott alles anvertraue und sage, Gott, ich mache zwar auch Schritte, ich unternehme etwas, aber ich vertraue dir. Ich versuche nicht alles zu kontrollieren, sondern Gott zu vertrauen. Denn Kontrolle grenzt mich sehr stark im Glauben, in Beziehungen zu Gott, aber auch zu Menschen ein. Und das Vertrauen, der Glaube befreit mich. Ich werde später noch an einem Beispiel das festmachen. Weiter, eine nächste Situation im Leben von Abraham. Dem Abraham wird Gott, verheißt Gott später auch ganz klar, dass du einen Sohn bekommen wirst und aus deinem Leib wird dein Nachkomme kommen. Der Abraham hat gesagt, okay Gott, du hast mir was versprochen, aber wer wird mein Diener, der in meinem Haus dient, wird er mein Nachfolger sein oder wer wird es sein? Und Gott sagt ihm, aus deinem Leibe wird jemand kommen. Was macht Abraham? Wie ungeduldig er war. Er versucht wieder, die Situation zu kontrollieren. Er versucht wieder, die Situation in seine Hand zu nehmen. Und die Sarah war auch nicht dumm, ja, und sie schickt ihm ihre Dienerin, die Ägypterin übrigens. Ja, die schickt ihm Ägypterin und sie wird schwanger von Abraham und er bekommt einen Sohn. War das Gottes Wille, dass sie das machen? Wie ist es dazu gekommen? Die wollten Gott helfen. Vertrauen, Mangel. Ja? Wenn ich die Geschichte lese, sage ich, hey Abraham, wie kannst du? Du hast von Gott so eine Verheißung bekommen. Wie kann es sein? Wenn ich aber an mein Leben denke und bei Abraham von der Verheißung bis zur Erfüllung sind 25 Jahre vergangen. 25 Jahre. Das ist eine lange, lange Zeit. Ja? Und wenn ich so lange warten muss für etwas, was Gott versprochen hat, werde ich definitiv mindestens 10-fach so viele Fälle machen wie Abraham. Und ich werde versuchen, Gott zu helfen. Aber darum geht es Gott. Er sagt, ich möchte, dass du lernst, mir zu vertrauen. Übrigens, wir haben mit Hebräer angefangen. Und da wird, nachdem Paulus die ganzen Helden aufzählt, sagt er, ihr Lieben, wir brauchen Geduld. Wir brauchen Geduld in diesem Leben. Und das Leben ist hart. Und das ist ein Kampf gegen vieles. Und er sagt, wir brauchen Geduld, um auch das zu erlangen, was diese Glaubenshelden erlangt haben. Aber ich schaue mir das Leben von Abraham an und sage, hey, da war nicht alles so einfach. Das war nicht von Anfang an. Er hat Gott geglaubt, vertraut und dann ist es in Erfüllung gegangen. Er musste das lernen. Und ich möchte einfach euch und mir selber bewusst machen, dass wir auch in diesem Lernprozess sind. Und keiner von uns hat den Level des Vertrauens erreicht, wo wir sagen, jetzt kann ich mich ganz entspannt hinsetzen und Gott wird schon alles richten. Das ist leider nicht der Fall. Aber Gott möchte, dass wir es lernen, dass wir Schritte machen. Und wichtig ist einfach zu erkennen, dass ich noch viele Situationen zu kontrollieren versuche. In meinem Umfeld, in meiner Familie, versuchen die Eltern oft, ihre Kinder zu kontrollieren. Es ist gar nicht so einfach, die Kindern Freiräume zu geben, dass sie sich entfalten können. Ich war vorgestern mit Sophia am See. Ganz spontan wollte ich einfach abends für eine halbe Stunde zu einem See fahren. Das ist ein kleiner See. Oder halt nicht kein tiefer See. Und da kann man zwar baden, aber da sind keine schönen Strände. Da ist Gras halt und Schlamm im Wasser. Und das Wasser ist ein bisschen zurückgegangen. Und Sophie, als sie See gesehen hat, gleich, Papa, ich möchte da ran und so Steine schmeißen. Und dann ist sie rangegangen und da war Schlamm. Ja? Und ich merke schon, okay, ihre Schuhe, ihre Sandalen gehen schon ganz tief in den Schlamm rein. Und ich sage, habe mir überlegt, wenn ich jetzt die Initiative ergreife und sage, Sophia, komm zurück, du darfst nicht zum Wasser, dann verderbe ich ihr das Spiel. Ich kümmere mich, dass sie sauber bleibt. Ja, das wäre so mein Ziel, die Situation zu kontrollieren. Und dann habe ich mich entschieden, lass mal laufen, wie das sein wird. Ja? Und ich habe sie spielen lassen. Sie war natürlich nach einer Minute Sandalen, alles in Schlamm. Ja, und wenn sie dann gemerkt hat, okay, ich versinke jetzt. Sie war zwar im Wasser, hat Wasser angefasst, hat da was geworfen. Dann merkt sie, sie kann jetzt ihre Schuhe kaum rausziehen. Und dann dreht sie sich langsam um, läuft zurück und beim Laufen wurden dann auch hier die Unterschenkel, das war alles im Dreck, im Schlamm. Dann kommt sie zurück und dann versucht sie das sauber zu machen, ja, die Hände werden und dann war da windig und sie versucht dann ihre Haare so zurückzurichten. Und ich sage, interessant, Aber das Kind nimmt es ganz anders wahr. Ja? Sie hat jetzt einen Raum, wo sie ihre Erfahrungen gemacht hat. Ich könnte das natürlich alles vermeiden, aber das führt nicht immer zum Guten, dass das Kind neue Erfahrungen macht. Dann war sie auch am Wasser, hat mit Schlamm gespielt, sagt, okay, ich habe sie spielen lassen. Und es fällt mir als Vater oft schwer, dem Kind Freiräume, natürlich gesunde Freiräume, ich spreche über gesunde Freiräume, zu geben und sie nicht zu kontrollieren. Ja? Und das ist auch in der Partnerschaft so, dass mir oft schwer fällt, meiner Frau auch genug Freiräume zu geben, sie nicht zu kontrollieren. Ich sage mal, es ist jetzt, glaube ich, eine gesunde Beziehung, aber am Anfang war ich sehr geneigt, meine Frau zu kontrollieren. Ich habe damals viele Erfahrungen gemacht, so im Gesundheitsbereich, und es hat mir nicht immer gefallen, was meine Frau angezogen hat, was sie sich gekauft hat. Und ich habe immer versucht zu kontrollieren, immer so mein Feedback zu geben, zu sagen, was mir gefällt oder was mir nicht gefällt. Ja? Und auch zu prüfen, was sie dafür ausgegeben hat. Und meine Frau hat darunter gelitten. Das ist kein guter Umgang miteinander. Bis ich gelernt habe, ihr Freiräume zu geben. Das ist ihre Entscheidung. Sie ist erwachsene Person. Und genauso wünsche ich, dass auch ich Freiräume habe. Und auch in meiner Familie oder auch im Gemeindekontext. Wir wünschen alle, dass der andere mir vertraut. Und wenn ich für ein Amt zum Beispiel gewählt wurde, wenn mir von der Gemeinde eine Vertrauung oder ein Bereich anvertraut wurde, dann erwarte ich auch, dass die anderen mir vertrauen, wie ich die Arbeit mache. Natürlich sind wir im Gespräch, Feedback und so weiter ganz wichtig, aber grundsätzliches Vertrauen ist absolut wichtig. Sonst machen wir uns gegenseitig das Leben schwer, wenn wir versuchen, die Arbeit vom anderen zu kontrollieren, zu prüfen, immer auf die Füße zu treten. Das zerstört die Atmosphäre des Vertrauens. Aber ich sage mal, wir lernen, wir sind die Lernenden. Ist es wichtig zu erkennen, dass wir lernen? In der Beziehung zu Gott ist es genauso. Es fällt mir oft schwer, Gott zu vertrauen, zu glauben, dass ich die Erlösung bekommen habe. Ja, ich versuche immer wieder, etwas dazu zuzutun, ja, damit ich das verdient habe. Und ich versuche, viele Momente in meinem Glauben zu kontrollieren, auch zu manipulieren, wie Gott sich zu verhalten hat in der oder in der Situation. Nächste Situation, genau, das war jetzt die Geburt von Ismael. Das war der nächste Feldritt von Abraham. Und da hat er auch wieder Zeit gebraucht zu lernen. Und dann war noch eine Situation, wo sie dann in einem anderen, in der Nähe von eines anderen Volkes waren, wo Abraham wieder seine Frau Sarah für seine Schwester ausgibt. Nochmal die gleiche Situation. Sie wird wieder genommen und dann kriegt der König wieder schlechte Träume und schlechtes Gewissen und sonst noch was. Und dann musste Abraham wieder seine Frau zurückbekommen. Ja? Und Gott versucht ihm immer wieder die Verheißung zu wiederholen. Abraham, ich habe dir versprochen, dass ich in dieses Land führe und dass von dir ein Volk rauskommen wird und dass du gesegnet sein wirst und dass ich andere Völker durch dich segne. Warum machst du dir immer Sorgen um dein einziges eigenes Leben? Er macht sich keine Sorgen um das Leben von Sarah, aber um sein eigenes Leben. Er sagt, lass los, vertraue mir. Dem Abraham ist es ganz schwer gefallen. Und am Ende der Verheißung, was heißt am Ende der Verheißung? Bis dann sein Sohn wirklich geboren war und ich glaube 12 Jahre alt war, dann möchte Gott ihn nochmal prüfen. Und ihr kennt diese Situation, als Gott ihm sagt, opfere deinen Sohn Isaak. Und ich will die Geschichte abkürzen, als sie da sind. Und Abraham war wirklich bereit, Gott ganz zu vertrauen. Er war bereit, seinen Sohn zu opfern. Und Gott hat dann gesagt, stopp, Abraham, mach das nicht. Jetzt weiß ich, dass du mir ganz vertraust. Und das ist für mich der Punkt. Abraham hat 25 Jahre gebraucht, um dieses Vertrauen zu lernen. Und wir sind auch die Lernenden. Aber es ist auch manchmal wichtig zu erkennen, ich habe noch oft Situationen, wo ich versuche, Menschen, Kinder, Situationen zu kontrollieren. Da habe ich einfach sehr wenig Vertrauen mir selber gegenüber, auch meinen Mitmenschen und Gott. Und Gott möchte, dass wir es lernen. Eine Geschichte oder eine Situation aus dem Leben von Jesus Christus fasziniert mich. Wie Jesus Christus mit den Menschen und mit seinen Jüngern umgegangen ist. Als der Juda war der Finanzverwalter in der Gruppe von Jüngern. Ja? Er hat so Spenden von Menschen eingenommen. Und es heißt, im Johannes heißt es, Kapitel 11, glaube ich, dass viele Frauen, reiche Frauen Jesus nachgefolgt waren und dass sie ihm auch Geld gespendet haben, dass sie leben können, dass sie was unternehmen können. Also sie hatten auch eine Kasse und der Judas war der Kassenverwalter. Und das heißt eine Situation, dass Judas damit untreu gehandelt hat. Und Jesus wusste das. Und ich stelle mir die Frage, Jesus, wenn du weißt, dass es so ist, warum handelst du nicht? Und das ist unglaublich, wie viel Vertrauen, was Jesus jedem von uns und auch Judas zutraut. Er sagt, ich traue es dir zu, dass du lernst, damit umzugehen. Er wusste auch das Ende von Judas und trotzdem hat er ihn bei dieser Aufgabe gelassen. Das fasziniert mich an Jesus, dass er mir und dir unglaublich viel zutraut und anvertraut. Und dass wir daraus lernen, ihm genauso zu vertrauen, in jeder Lebenssituation. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Ich war 18 und ich hatte ein paar Möglichkeiten, mit meinem Vater zu fahren. Das Autovater saß neben mir, ich hatte noch wenig Erfahrung. Und dann kam Sommer und wir hatten mit Jugendlichen, ich war Jugendleiter in meiner Gemeinde in Berlin, und wir wollten als Jugendlichen zu einem Jugendcamp, Krelling war das damals, ein paar Jugendliche kennen es vielleicht, die da waren. Wir waren dort mit Jugendlichen und wir hatten keinen anderen, der uns fahren konnte. Ich war der Einzige, der Führerschein hatte und ich habe meine Eltern gefragt, kann ich das Auto von euch nehmen und dorthin fahren? Und das Fahren von Berlin zwischen 400 und 500 Kilometer. Ja? Und für die Fahrt ohne Erfahrung, ich hatte wirklich nur ein paar Mal gefahren und dann habe ich meine Eltern so überredet. Ja? Ich war auch ein bisschen so, habe darauf bestanden, dass ich das Auto bekomme und dann haben sie zugesagt. Meine Mutter hat sich voll Stress gemacht und ja, wie wirst du fahren? Und hat mir tausende Ratschläge gegeben und so weiter. Mein Vater, als es dazu kam, dass wir losfuhren, sagte, mein Sohn, ich vertraue dir, dass du damit weise umgehst. Und allein diese Worte, ich vertraue dir, haben in mir etwas bewirkt, dass ich, also ich meine, mit Jugendlichen, ihr wart alle 18 Jahre oder 17 Jahre alt und ihr wisst, wie man so manchmal behäblich ist und vielleicht so Gas geben kann und alles Mögliche machen kann, vor allem noch ohne Erfahrung. Und dieser Satz hat mich so stark geprägt, dass ich wirklich ganz gelassen und auch sehr weise und verantwortungsvoll mit dem Auto und auch mit Menschen, die bei mir im Auto saßen, umgegangen bin. Und dieser Satz hat mich enorm geprägt. Und das hat in mir auch Vertrauen in mich selbst erzeugt, dass ich mir selbst vertrauen konnte und auch natürlich auch meinen Eltern, weil sie mir Vertrauen geschenkt hat. Und Gott schenkt uns auch dieses Vertrauen, enorm viel an Vertrauen, damit wir lernen, ihm und unseren Nächsten zu vertrauen. Und auch wenn wir manchmal wissen, dass der Nächste mich enttäuschen wird, trotzdem ihm zu vertrauen. Ich möchte euch jetzt an einem Beispiel etwas dieses Thema nochmal deutlicher machen. Manche von euch wissen, dass ich unheimlich gerne klettern gehe. Der Arthur ist jetzt gerade nicht hier, sehe ich. Das ist mein Kletterpartner, der beste Kletterpartner, den man haben kann. Für manche ist diese Sportart extrem gefährlich oder manche schätzen das ein. Das sind meistens die Menschen, die das noch nie gemacht haben. Aber in dieser Sportart braucht man viel mehr Vertrauen vielleicht als bei anderen Sportarten. Und das ist etwas, was mich auch bei dieser Sportart extrem herausfordert. Ich zähle das jetzt nicht an, um hier wie ein Clown vor euch zu stehen, sondern ich möchte etwas deutlich machen. So, ich verstecke mich erstmal kurz hier. Genau, und aha, da kommt der Auto. Schön. Er hat es gehört. Das ist eine Sportart. Ich mache jetzt ein bisschen Werbung. Auch für die Eltern, die sich vielleicht Sorgen machen, wenn ihre Kinder klettern gehen mit uns. Wir haben übrigens für morgen Klettern geplant. Und ich würde sehr gerne, wenn jemand von euch Erwachsenen Erfahrungen mal machen möchte mit Klettern, herzlich einladen oder so mal einen Ausflug zu machen. Das ist kein Kletterseil, doch es ist ein Kletterseil, aber nur ein Teil. Normalerweise ist es viel länger. Beim Klettern ist Vertrauen eine der wichtigsten und elementarsten Sachen. Ohne Vertrauen kannst du keinen Meter klettern. Du kannst 2 Meter hochklettern, aber auch von einem Meter abzuspringen ist manchmal gefährlich. Und beim Klettern habe ich die Erfahrung gemacht. Ich war vor einem Jahr auf einer Kinderfreizeit und da waren wir mit Kindern klettern. Und das ist interessant, auch bei Kindern zu sehen, wie viel Selbstvertrauen diese Kinder haben und wie viele Erfahrungen sie mit Vertrauen gemacht haben. Normalerweise machen wir immer unten so Trockenübungen, dass die Kinder 1 Meter hochklettern und dass wir dann sagen, okay, jetzt lass mal den Felsen los. Ja, und spüre, dass du im Seil gehalten wirst oder mit Seil gehalten wirst, dass du im Seil sitzen kannst. Das machen wir so ganz tief. Und die meisten Kinder haben damit überhaupt keine Probleme. Und dann klettern sie hoch. Und meistens, wenn sie das unten geübt haben, klappt es auch oben. Ja? Weil wenn sie oben, sie klettern eifrig hoch und sind dann begeistert vom Klettern. Und dann heißt es, okay, jetzt geht's runter. Ja? Und wenn sie ganz hoch sind und nach unten schauen, dann sehen sie, hoppla, ich bin jetzt 10, 15 Meter über der Erde. Jetzt bin ich herausgefordert, den Felsen loszulassen. Und manchen fällt es schwer, aber wir überreden und sagen, ha, schau mal, das Seil hält dich und so weiter, du bist alles gesichert, ich bin auch hier. Und meisten Kinder schaffen das. Es gab ein Kind letztes Jahr, 7 Jahre alt war das, kommt dieses Jahr wieder auf die Kinderfreizeit mit. Okay, ich mache das jetzt einfach so. Und das Kind hat es nicht geschafft, den Felsen loszulassen. Das hat angefangen zu heulen. Ja? Nicht nur zu weinen, sondern richtig zu heulen. Und das war eine sehr kritische Situation. Ja, ich sage mal, er war gesichert, es würde nichts passieren. Aber das Kind hat es nicht über die Runde gebracht, Felsen loszulassen. Und das war der kritischste Moment oder der interessanteste Moment auch für die Predigt. Damit ich Erfahrung mache, dass Gott mich hält, muss ich loslassen. Und es gibt in unserem Leben Situationen, wo es sehr kritisch wird. Ja, wo ich die Situation überhaupt nicht kontrollieren kann, aber vielleicht gewohnt bin, die Situation zu kontrollieren. Und dann verkrampfe ich. Und ich weiß, am Felsen, wenn du verkrampfst, dann kriegst du eine panische Angst. Wenn du Angst hast, dass dein Kletterpartner dich nicht richtig sichert oder das Seil nicht hält, das ist eine Verkrampfung. Und ich weiß, dass ich auch in meinem Glaubensleben Erfahrungen gemacht habe, wo ich vor Angst vor Gott oder Angst, dass ich vor Gott versage oder nicht gut genug bin, verkrampfe. Oder dass ich einen Fehltritt gemacht habe und ich verkrampfe und glaube, Gott vergibt mir nicht. Ja? Gott hat nicht genug Vertrauen in mich oder ich habe nicht genug Vertrauen zu Gott. Gott sagt, lass los und du wirst erfahren, dass ich dich halte. Ich musste dieses Kind runterholen. Ich bin dann ungesichert hochgeklettert, es gab keine andere Möglichkeit. Und dann habe ich mich bei ihm eingeklinkt in sein Kletterseil und dann habe ich ihn vom Felsen losgerissen. Es ging nicht anders. Und dann sind wir zurück runtergekommen. Und ich habe gesehen, das Kind hat sehr wenig Selbstvertrauen gehabt. Das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun, mit der Erziehung auch oft. Und diesem Kind wird es sehr schwer fallen, im Leben anderen Menschen auch Gott zu vertrauen. Und oft, wenn wir Gott wenig Vertrauen schenken können, wenn wir versuchen, Situationen, die Umgebung zu kontrollieren, zeugt es oft von einem niedrigen Selbstvertrauen. Aber Gott sagt, mach dir keine Sorgen. Du bist nicht perfekt, du kannst nicht perfekt sein. Ich werde mit dir gehen und ich werde dir beibringen, mir zu vertrauen. Wichtig ist, dass wir uns bewusst auf diesen Weg mit Gott machen. Und wenn ich mit Arthur klettern gehe, dann machen wir immer Partnercheck am Anfang. Ich weiß, das Klettergurt sitzt bei mir und bei ihm gut. Wir haben hier Karabiner. Wir haben ein Seil, der Tonnen aushält. Die Seile gehen durch einen Ring, der auch Tonnen aushält. Es gibt praktisch kaum Unfälle, die aufgrund vom Ring passieren, der da nicht gehalten hat oder so. Meistens Unfälle passieren halt, wenn man entweder Fehler macht beim Knotenbinden und so, aber das wird immer vorher geprüft. Das heißt, ich klettere hoch im Wissen, dass alles stimmt. Und dann unterwegs passieren Sachen, oder passiert etwas in mir, mit mir, dass ich auf einmal nicht vertraue. Und interessanter ist, je öfters ich in Seil falle, und wir machen manchmal so diese Übung, auch manchmal lassen wir Seil locker und springen runter, dass ich ein bisschen so diesen freien Fall erlebe und dann im Seil gehalten habe. Je öfters ich das mache, umso mehr Vertrauen habe ich. Und das ist auch manchmal mit Leben mit Gott so. Je öfters ich falle, ich sage jetzt nicht über die bewussten falschen Entscheidungen, aber es gibt manche Situationen, wo ich nicht weiß, wie ich handeln soll. Wichtig ist, dass ich unterwegs bleibe, mit Gott bleibe und auch Erfahrungen mache, dass ich mal falle. Und nur in diesem Fallen kann ich merken, Gott hält mich. Deswegen nur, wer loslässt, wird gehalten. Du wirst niemals so sicher sein, dass Gott dich hält, dass Gott dich nach Hause trägt, nach Hause führt, wenn du nicht diese Erfahrung gemacht hast. Ich bin gefallen, aber Gott hat mich gehalten. Und wenn ich manchmal bei euch, bei älteren Geschwistern bin, wenn ihr mir eure Lebensgeschichten erzählt, wie oft ihr von Gott gehalten werdet. Das ist ein unheimlich wichtiger Schatz, was ich auch mir wünsche. Erfahrungen machen, wo ich erfahre, Gott hält mich. Ich habe einen Freund, der heißt Bernhard. Benja, du müsstest ihn kennen aus Neumarkt. Und Bernhard wohnt in Neumarkt, da wo wir früher gewohnt haben. Der Bernhard war am letzten Montag wieder mal bei uns, nach einer längeren Pause. Ist ein guter Freund von uns, den haben wir in Neumarkt kennengelernt und dort als Freund gewonnen. Er war bei mir. Und ich erzähle kurz über seine Geschichte. Er war als Jugendlicher, er hat mit 7 Jahren angefangen zu rauchen. Mit 7 Jahren, als er 7 Jahre alt war. Und seitdem ein starker Raucher gewesen. Er war als Jugendlicher sehr politisch aktiv. Er konnte Menschenmassen begeistern, er konnte Menschenmassen führen und so. Und er war auch einer, der alles ausprobiert hat. Und irgendwann war er so weit, dass er starke Drogen genommen hat. Und er war so ein Mensch, der Freiheit geliebt hat. Er war in Spanien mit seinen Freunden und dann ist er unter Drogeneinfluss von einer Klippe, von einem Felsen, der 15 Meter hoch war, runtergesprungen. 15 Meter hoch. Ja, normalerweise erwartet man, dass da einer tot ist. Ja. Der ist auf die Beine gekommen, ja, gelandet und er wurde dann querschnittgelähmt. Er hatte sehr starke Wirbelsäuleverletzung gehabt. Und seitdem sitzt er im Rollstuhl. Er kann ein bisschen manchmal mit Krücken laufen. Genau. Und das war ein krasser Einschnitt in seinem Leben. Und dann hat er eingesehen, okay, ich schaffe es nicht in diesem Leben allein. Dann hat er angefangen, sich mit Esoterik auseinanderzusetzen. Er war richtig tief drin mit allen möglichen Praktiken, was da alles gibt, hat er alles ausprobiert. Ja. Und irgendwann 2006, glaube ich, war das, 2006 hat er Christen kennengelernt und er hat angefangen, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. 2007 kamen wir nach Neumarkt und da war er schon so weit, dass er sich taufen lassen wollte. Er hat sich dann auch ein halbes Jahr später taufen lassen, aber sein Leben, und ich habe ihn intensivst die ganze Zeit, wo wir dort waren, 4 Jahre, aber auch jetzt am Telefon und wenn wir uns treffen, begleitet. Und er hatte ganz, ganz viele Krisen, ganz viele Krisen. Und sein Problem war, er hat alles versucht, selber zu machen. Ja. Er war immer von einem Extrem in das andere. Er hatte Extremen, dass er durch Verzicht auf Konsum von Medien zum Beispiel oder durch Essen, er war dann in einem Extrem, dass er nur die wenigsten Sachen gegessen hat, weil er geglaubt hat, dadurch werde ich geistlicher, dadurch werde ich meinen Glauben unter Kontrolle halten. Und dann hat er gesehen, das funktioniert nicht. Er hatte dann Psychosen gehabt, war in der Psychiatrie und dann wieder das ganz andere Extrem, ja, wo er sich alles erlaubt hat, sich vollgestopft hat mit allen möglichen Sachen, was es nur gibt. Also extremes Leben. Ja. Und das war ganz schwierig, auch ihn zu begleiten und einfach selber nicht zu versagen in dieser Begleitung. Er war vor letzter Woche bei uns und er hat zum ersten Mal in seinem Glaubensweg den Satz gesagt, Alexei, ich habe vor kurzem erfahren, dass ich Gottes Freund bin. Nicht nur, dass Jesus mein Freund ist, sondern dass ich sein Freund bin. Er sagt, ich habe zum letzten Mal erfahren, dass ich mich im Glauben, meiner Beziehung zu Gott entspannen kann. Und er sagt, ich glaube, egal was passiert, egal was mich noch auf meinem Lebensweg trifft, Gott trägt mich nach Hause. Und ich meine, er ist Rollstuhlfahrer und er muss wirklich manchmal getragen werden. Er wurde in Taufbecken von einem starken Mann runtergetragen und getauft. Und er sagt, diesen Glauben kann mich keiner nehmen. Es kann auch keine Situation oder kein Fehler in meinem Leben kann mir diesen Glauben, dieses Vertrauen nicht nehmen. Und ich sage, Amen, Bernhard. Die vielen Kämpfe haben sich auch gelohnt, dran zu bleiben. Und er ist immer dran geblieben. Und jetzt sagt er, das ist ein Glaube, über den ich extrem glücklich bin. Das ist kein Glaube, der verkrampfte Glaube, wo ich versuche, alles Mögliche zu machen, alles richtig zu machen, bloß nur keine Fehler machen. Dieser Glaube hat ihn innerlich vergiftet, jahrelang, bis er dann dazu kam. Wahrscheinlich war er am tiefsten Punkt, wo er versagt hat, an sich selber versagt hat und gesagt hat, jetzt möchte ich aber diesen Gott ganz vertrauen. Und das ist mein Appell heute an euch, Erfahrungen mit Gott zu machen, auch mal negative Erfahrungen zu machen, um zu lernen, Gott ganz zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, den ich zu Gott habe, und wenn ich daran glaube, dass Gott mir auch viel zutraut, dann werde ich merken, dass meine Kontrolle oder meine Einflussbereiche um mich herum, dass ich weniger kontrollieren möchte, dass ich auch anderen Menschen vertrauen kann, sei es Gemeindekontext, sei es in der Partnerschaft, wenn der Partner nach Hause später kommt, ist, wo warst du denn heute so lange? Ja, so man interessiert sich vielleicht, ja, wo warst du? Gab es was Interessantes? Wenn man nicht den anderen etwas in die Schuhe steckt, was gar nicht so war. Und auch in der Erziehung mit Kindern. Also dieses Vertrauen, was ich mit Gott lerne, wird sich auf alle Bereiche meines Lebens ausweiten. Das wünsche ich euch und ich möchte euch auch herausfordern, mit Gott diesen Weg zu gehen und bewusst lernen, Gott zu vertrauen und mit Gott Erfahrungen zu machen. Und ich wünsche euch dabei Gottes reiches Segen. Amen.